Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche: Wachstum, Teams schnell und erfolgreich aufbauen. Hört dazu jetzt die Live-Aufzeichnung unseres Expertenwebinars. Und hier ist Ihr Webinarmoderator, Dr. Florian Hamann.
Vielleicht kennen Sie das auch. Das Unternehmen ist gegründet, die Geschäftsidee schlägt ein, die Erträge sprudeln. Schnell müssen 20, 30, 40 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Keine leichte Aufgabe. Wie das funktioniert, wollen wir euch heute in unserem Webinar zeigen. Mein Name ist Florian Hamann. Ich bin leitender Redakteur bei fürgründer und werde Sie heute durch das Webinar führen. Wir haben natürlich heute wieder drei erfolgreiche Gründer und ausgewiesene Experten eingeladen. Das ist einmal Oliver Aust, CEO von EOYPSO Communications und Bestseller-Autor. Hallo.
Hallo Florian.
Dann Jan Klein, erfolgreicher Gründer und Head of Startups beim Digital Hub, einem Accelerator aus Bonn. Sei gegrüßt.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Sowie Varun Felix Mertes, Co-Founder von F3 Communications in Hamburg, die kürzlich erst gegründet haben. Jetzt geht's los. Varun, ihr habt ja vor, wenn ich mich richtig erinnere, 3 Jahren etwa gestartet und ein kräftiges Wachstum hingelegt. Wie ich aus dem Vorgespräch weiß, ist das auch nicht immer reibungslos gelaufen. Vielleicht kannst du uns einfach mal erzählen, was für Erfahrungen du gemacht hast, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist und wie man es besser macht und wie ihr es vielleicht auch heute machen würdet.
Ja, genau. Wir sind im Sommer 2020 sind wir gegründet, ehrlicherweise aus so einer Lust und Laune heraus von uns drei Geschäftsführern. Wir sind wirklich sehr, sehr schnell, sehr stark gewachsen zur Corona-Zeit. Also wir sind absolute Nutznießer der Corona-Pandemie gewesen, da wir sehr, sehr viel im Content-Kreationselement zu Hause sind. Und 2021 und 2022 ging dann so der Wachstum extrem schnell weiter. Und retrospektiv betrachtet muss man sagen, dass das schon etwas Tolles ist. Es ist nichts, was wir irgendwie wieder missen wollen, aber retrospektiv betrachtet kann man sagen, dass wir vielleicht mal auf die Bremse drücken würden, um ehrlich zu sein. Ne? Vielleicht auch nochmal wirklich überlegen, müssen wir jetzt die Anzahl der Mitarbeiter in diesem Monat einstellen? Ist das ein Auftrag, den man jetzt wirklich entgegennehmen muss? Wie zieht man die Strukturen nach?
Das sind definitiv Learning. Ganz kurz nachfragen, wie viele Leute habt ihr denn aufgebaut in den Jahren? Wie ging das?
Also wir haben zu dritt angefangen und gehen jetzt so auf die Mitte 30 zu. Und in dieser Zeit haben wir keine aktiven Kündigungen ausgesprochen und Kündigungen erhalten. Also wenn Mitarbeiter uns verlassen haben, war das immer auf Basis des Studiums zum Beispiel der Fall. Also wir sind wirklich seit 2020 kündigungslos.
Also ihr habt keine Fluktuation, also jetzt abgesehen natürlich Werkstudenten, Praktikanten und dergleichen.
Genau.
Vielleicht könnt ihr uns mal das Geheimnis verraten, wie ihr die Leute bei der Stange hält, weil wir hören immer wieder aus dem Bereich, dass die Fluktuation hoch ist, zu hoch ist und eine große Belastung darstellt. Wie habt ihr das erreicht?
Ja, absolut. Also gerade im Agenturwesen ist natürlich eine hohe Fluktuation eigentlich so der Usus. So ein richtiges Erfolgsgeheimnis habe ich ehrlicherweise gar nicht. Ich glaube, wir versuchen schon sehr auf unsere eigene Unternehmermarke zu setzen. Wir versuchen unsere Mitarbeiter sehr stark an uns zu binden. Das gelingt uns beispielsweise durch sehr, sehr viel Mitbestimmung. Vielleicht sind es auch Benefits wie, wir haben keine festen Arbeitszeiten, wir haben keinen festen Arbeitsort, 100% Remote Office ist gegeben, auch obwohl wir mehrere Offices in Deutschland haben. Und dann sind es vielleicht auch so Sachen wie Workation, Offsites, die wir anbieten, sehr, sehr viel Interaktion mit den Mitarbeitern und vor allen Dingen keine Position, sondern Rollen. Also bei uns gibt es keine Arbeitstitel oder Berufstitel, sondern bei uns gibt es nur Rollen, die man bespielen kann und es gibt keinerlei Hierarchien. Vielleicht sind das so Faktoren, die dazu geführt haben, dass Mitarbeiter hier sind.
Also es ist eher selten, also meistens, und eine Standardfrage wäre für mich jetzt auch, wann zieht man die ersten Management-Ebenen ein? Normalerweise hat man bei 30 Mitarbeitern schon welche und ihr sagt, nein, also wir haben keine Management-Ebenen, klar haben wir Founder, klar haben wir einen Geschäftsführer, aber dazwischen ist alles okay. Wie funktioniert was? Wie macht man das?
Indem wir halt Mitarbeiter haben, die in dieser Rolle auch gehen und diese Rolle auch führen wollen. Und Mitarbeiter, die eher so in dem Expertenbereich, in dem weniger interdisziplinären, sage ich mal, ihre Arbeit nachgehen wollen. Und wir führen ganz offene Gespräche und das ist auch Projekt von Projekt unterschiedlich. Manchmal findet sich ein Mitarbeiter, der sich dafür erhaben fühlt, hier mehr den Ton anzugeben, sage ich mal. Und manchmal ist aber auch eher derjenige, der im Hintergrund, sage ich mal, die Dinge erledigt. Also die Rollen können auch bei mir zum Beispiel auch sehr häufig switchen.
Mhm. Habt ihr eine spezielle Unternehmenskultur oder was animiert die Leute so?
Ich glaube, häufig hört man das ja so, das ist wie so eine Familie, aber bei uns ist das nicht nur eine Floskel, sondern das ist definitiv so. Das erschwert ehrlicherweise aber auch das Recruiting, weil wir können nicht nur auf die fachliche Ebene recruiten, sondern wir müssen sehr, sehr auf den Culture Fit achten. Also du musst wirklich in dieses Familienkonstrukt hier reinpassen. Wir erhalten wirklich sehr, sehr viele Bewerbungen auf unsere Stellenanzeigen, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig, den richtigen dabei zu finden. Vor allen Dingen nicht nur für uns, sondern auch für die Person, die ja auch bei uns anfängt. Dem muss ich ja natürlich genauso wohlfühlen.
Ich habe natürlich im Vorfeld mal rumgehorcht unter anderen Startups, was da so das Problem ist. Und manche berichten mir, ja, mancher Startups sagt, okay, ich stelle mal schnell irgendwen ein, also ich überspitze das natürlich, oder besser gesagt, die achten dann, sagen, okay, wir brauchen schnell jemanden, der darf nicht so teuer sein. Und es gibt ja auch nicht so viele qualifizierte Profile, wir sind ja im Fachkräftemangel. Aber ihr sagt klar, nein, wir nehmen uns lieber die Zeit zum Suchen, als dass wir dann irgendwelche Fluktuationen haben.
Richtig, ja, absolut.
Das ist der Ansatz. Genau. Ja, vielen Dank erstmal, Varun. Ich möchte mal mit der Frage runter weitergehen. Jan, du hast selbst gegründet, du bist Head of Startups bei dem Accelerator. Von daher hast du sicherlich auch nicht nur eigene Erfahrungen gesammelt, sondern siehst auch in Unternehmen, die im Accelerator sind, welche Probleme die beim Teamaufbau haben. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, was deine Erfahrungen sind, was deine Erfahrungen in eurem Accelerator sind. Ja, was schief läuft und was man besser machen kann.
Ja, klar, gerne. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es wirklich sehr wichtig ist, jetzt im Founding-Team selber, dass man mit einem gesunden Vertrauen und auch einer Offenheit von Beginn an startet. Die Spielregeln sollten von Anfang an klar sein. Wie oft man sich kritisch hinterfragt, wer welche Rolle einnimmt. Wir hatten beispielsweise ein Problem, dass wir sehr oft sehr schnell der gleichen Meinung waren. Und dann muss man sich auch überlegen, ist das jetzt so, weil man einfach so das gleiche Mindset hat und ist das gut und ist das super, dass man schnell einer Meinung ist? Oder ist das vielleicht eine Sache, die gar nicht so toll ist? Und wichtig, sich da
ja, zu kannst machen. Du das vielleicht noch ein bisschen genauer ausführen? Also ich höre immer, wichtig ist, dass man ähnliches Mindset hört. Du sagst jetzt, das ist vielleicht gar nicht so gut in manchen Fällen. Vielleicht kannst du das mal erzählen.
Ja, das ist schon wichtig, würde ich auch so unterschreiben. Aber wenn man zu schnell immer der gleichen Meinung ist, wir sollten jetzt das machen, wir sollten jetzt die Person hiren, ja, lass uns da reingehen. Wie wäre es, wenn wir jetzt erstmal da Marketing machen, wenn wir Sales so und so aufbauen? Und ja, genau, gute Idee, lass uns genauso machen. Dann ist das ein schönes gegenseitiges Bestärken. Aber wenn man dann mal mit anderen Personen darüber spricht, die auch vielleicht einen anderen Background haben, die sagen, hey Jungs, Moment mal, wieso lauft ihr jetzt direkt in die Richtung los und bestärkt euch da gegenseitig? Anstatt auch mal so ein bisschen die andere Seite zu sehen. Also das ist so die eigene Erfahrung, die ich gemacht habe. Was, glaube ich, aber spannender ist, sind die Teams, mit denen ich momentan tagtäglich arbeite. Wir haben im Accelerator immer roundabout 20 Teams und die sind in der Regel jung, kann ein Founding-Team sein, können auch schon kleinere Teams mit 10, 15 Leuten insgesamt sein. Da ist es wichtig, dass das Commitment stimmt, würde ich sagen. Das sind teilweise junge Teams, die sich gerade erst finden. Und man kennt ja dieses Co-Founder ist wie eine Ehe. Also wirklich sich mehr als einmal überlegen, ob das jetzt zusammenpasst, welche Org man im Sinn hat, was man aufbauen möchte. Und sich auch im Klaren darüber sein, das ist jetzt keine Entscheidung, die ich fürs nächste halbe Jahr treffe, sondern im Best Case für die nächsten 5 oder vielleicht die nächsten 10 Jahre. Und was wir im Hiring, jetzt mache ich nochmal gerade einen kurzen Sprung. Was wir im Hiring bei Schoko, wo ich 3 Jahre war, immer gemacht haben, ist, dass wir in Interviews gesagt haben, stell dir vor, du sitzt jetzt neben dieser Person im Bus und fährst irgendwie von Berlin bis nach Barcelona und müsstest dich mit der Person halt irgendwie 10, 15 Stunden unterhalten. Willst du das machen? Das war immer so ein Ding, auch das, was Varun meint, es muss von der Culture her passen. Wenn das ein Nein ist, so lange würde ich mit der Person nicht aushalten, dann ist das wahrscheinlich auch ein Nein in der Company.
Okay, ich möchte noch mal ein bisschen zurückrollen. Du hast gesagt, Organigramm, das sollte man schon frühzeitig im Auge behalten. Es ist ja auch so, ich meine, bei Varun ist es offensichtlich anders, aber die meisten Unternehmen ziehen dann ja irgendeine Management-Ebene ein. Wann sollte man das machen und worauf sollte man da achten? Überhaupt, wenn man das ganze Organigramm, wie genau muss das aussehen, das Organigramm, nicht wahr? Wenn ich das im Kopf habe. Ich meine, ich kann natürlich sagen, ich stelle jetzt erstmal ein paar Leute ein, nicht wahr? Wir haben ein Gründerteam von 3 Leuten, wir brauchen nochmal vielleicht 5. Das mag ohne Management-Ebenen, ohne Organigramm alles super klappen, aber wenn man das jetzt nun länger aufbauen möchte und auch wirklich mal auf 30, 40 Mitarbeiter kommen möchte, wie macht man das?
Ja, keine einfache Frage. Und auch gerade im Startup-Kontext wahrscheinlich eine Geschichte, die sich immer ändern wird. Ich glaube, wichtig ist, dass man halt nicht nur an den nächsten Schritt denkt, sondern wirklich die Vision daran anlehnt, wie man jetzt diese Org-Chart aufbauen möchte. Wenn man weiß, man möchte jetzt mit seinem Team, sage ich mal, in 5 verschiedene deutsche Städte expandieren. Und dann weiß man, okay, man braucht jeweils ein Head für die jeweilige Stadt und man braucht ein Execution-Team darunter. Dann weiß man schon circa, wie man sowas irgendwie aufbauen möchte. Ich glaube, ganz wichtig dabei ist, dass gerade die ersten Hires nach dem Founding-Team wirklich on point sein müssen. Man sollte da nicht vorschnell den Fehler machen, zu sagen, hey, ich brauche jetzt unbedingt die Person, die hier Sales macht, oder wir brauchen jetzt den Social-Media-Auftritt, lass uns irgendwen nehmen, sondern sich da wirklich lieber die Zeit nehmen, anstatt vorschnell den Fehler zu machen, dann vielleicht auch die falschen Leute dabei zu haben. Weil die ersten, die du dabei hast, werden die Leader von morgen sein. Und wenn man mit den ersten 2, 3, 4, 5 ein gutes Level aufbaut, wo man weiß, okay, die können dann auch in die nächste Ebene gehen und dann vielleicht auch Manager werden, dann hat man schon mal eine super Ausgangsposition. Ich glaube, generell gibt so ein bisschen die Faustregel mehr als 8, 9 Reports sollte niemand haben oder sich sonst nur in seinen Weekly One-on-Ones rumtreibt und selber nicht mehr zum Arbeiten kommt, dann sollte man sich anschauen, wen man was man einziehen muss für eine Ebene. Aber ich glaube, es ist wichtig, am Anfang die richtigen Leute zu haben. Natürlich, das ist jetzt irgendwie so eine Floskel, aber dass du auch Leute hast, die das Zeug zum Leader haben und dass du Leute hast, die nicht permanente Betreuung brauchen. Ich nehme an, deshalb klappt es bei Varun gut, wenn jeder sein eigener Boss sein kann und gut arbeitet und nicht konstante Betreuung von irgendeinem Supervisor braucht, hat man natürlich schon deutlich bessere Karten.
Ja, das hört man. Also man hört es manchmal auch. Ihr Unternehmen ist natürlich wie ihr Kind letztendlich und haben da manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, das zu delegieren. Wie macht man das überhaupt mit der Leadership? Ich meine, wie setzt man so eine Leadership in einem wachsenden Team auf, dass das funktioniert, ohne dass man als Gründer jetzt immer dem Mitarbeiter über die Schulter schaut? Wie funktioniert eine gute Leadership?
Ja, ich glaube, es muss gelebt werden. Also der Gründer muss ganz klar, jetzt nicht ganz klar sagen, wo es lang geht, aber er muss wirklich als Vorbild vorangehen und die Werte, die er gerne in seiner Firma etablieren möchte, wirklich jeden Tag vorleben. Man sollte sich sehr früh Gedanken darüber machen, welche Werte für die Firma interessant, relevant und wichtig sind und dann schauen, wie kann man wirklich darauf aufbauen. Wie gesagt, die ersten Leute müssen nach einem 110%igen Fit geheiert werden, damit man weiß, dass das so weitergetragen werden kann. Und dieses Leading by Example ist vielleicht auch einfach so eine Plattitüde, aber genauso läuft's. Also man muss einfach selber derjenige sein, der das vorlebt, was das Unternehmen ausmacht, dann auch hohe Erwartungen haben an die anderen, dass sie mitziehen, da eng dran sein und dann kann es funktionieren.
Ja, danke erstmal. Oliver, dich möchte ich mir auch zu Wort kommen lassen. Welche Erfahrungen hast du denn damit gemacht als Gründer und auch ja als Kommunikationsexperte vor allen Dingen? Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen.
Ja, gerne. Also ich habe selber, seit fast 20 Jahren leite ich Teams, stelle Leute ein und habe aus nächster Nähe mit Hunderten von Gründern und Gründerinnen, mit denen wir arbeiten durften, in den letzten 10 Jahren, also AWIP, so natürlich jeden Fehler selber gemacht oder jeden Fehler aus nächster Nähe beobachten dürfen und daraus lernen dürfen. Also man darf sich nicht so einfach vorstellen. Und es ist auch in gewisser Hinsicht ist diese Leadership-Rolle, die man ja reinwachsen muss und die man häufig auch nicht antrainiert bekommt, sondern muss sich in der Regel selber erwerben. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, sucht euch Mentoren, sucht euch Coaches, weil ich glaube, das ist was, wo man sehr viel mitnehmen kann von anderen. Sonst muss man jeden Fehler selber machen. Was für mich wichtig war zu verstehen, ist, dass wenn man anfängt, denkt man ja, man kann die Ergebnisse diktieren. Ne? Also man hat gewisse Unternehmensziele und heuert ein Team an und sagt, so, das müssen wir jetzt machen, also macht das mal bitte. Und das passiert natürlich nicht, sondern da sind so ein paar Schritte dazwischen. Das heißt, das, was eigentlich jeder Gründer, jeder CEO will, nämlich Ergebnisse, geht nur über einen recht komplizierten Prozess und der überwältigt sehr viel Kommunikation. Das heißt, ich fange mit der positiven Kommunikation an, das die Vorbildfunktion, immer das Role Model Mindset, und muss mich auch daran gewöhnen, dass Menschen mich extrem jeden Morgen beäugen und gucken, welche Stimmung ist eigentlich der oder die CEO. Und einfach diese Konsistenz reinzukriegen. So, ich bin so bei der Arbeit und das ist emotional stabil und diese Sicherheit muss ich allen geben. Also meine täglichen Launen dürfen sich hier nicht auswirken. Also ich brauche diese konsistente, positive Kommunikation, die dann natürlich sich in eine Kultur einbetten muss. Das heißt, die Kultur, wenn ich ein Unternehmen aufbaue, da sollte ich mir recht früh drüber Gedanken machen, nicht zu spät, und sie muss dann schon spezifisch sein. Sie muss zum Unternehmen und zur Mission passen. Und dann kann ich eben auch genau die Menschen einstellen, die zur Mission und zum Unternehmen passen, statt, wie es manchmal passiert, ein Team aufzubauen und sich dann Gedanken zu machen, was ist eigentlich unsere Kultur? Und da muss es eben über die Klischees und die Poster an der Wand hinausgehen, sondern sich wirklich zu überlegen, was macht uns eigentlich aus und was macht uns besonders? Und dann hat man wahrscheinlich auch nicht so eine hohe Fluktuation. Aus der Kultur heraus entstehen dann gewisse Verhaltensregeln. Ne? Also man sagt, Kultur ist das, was passiert, wenn der Chef nicht da ist. Das heißt, die Kultur speist dann sagen die Verhaltensregeln, die Verhaltensmuster, die sich dann jeden Tag im Team widerspiegeln, die bringen die Ergebnisse. Ne? Und das ist halt, was muss man erstmal verstehen? Das ist im Prinzip nicht über, ich sage jetzt mal, wo es lang geht und was passiert, sondern es geht dahin wirklich über positive Kommunikation, eine gute Firmenkultur und dann eben die Verhaltensweisen, die Ergebnisse zu erzielen.
Okay, wie sieht denn das mit der Feedback-Kultur aus? Ich meine, wie macht man das? Ich meine, positive Kommunikation ist zwar schön, aber es gibt natürlich immer Sachen, bei denen man irgendwer was falsch macht oder nicht so, wie sich das der Chef vorstellt. Also irgendwas läuft immer schief.
Total richtig. Also es kommt erstmal, wen stelle ich eigentlich ein? Und für mich ist, bei unserer Firmenkultur ist Growth Mindset das A und O. Das heißt, jeder, der eingestellt wird oder jede, muss in der Lage sein, auch mit Feedback umgehen zu können. Und das ist auch was wir testen im Interview. Also ich sehr bewusst setze ich dann auch mal kritische Töne an im Interview und gucke, wie Menschen reagieren. Einfach, ob sie defensiv reagieren oder ob sie sagen, Mensch, da hast du eigentlich einen guten Punkt. Das gucke ich mir mal näher an. Das ist also schon wichtig, da einfach aufs Growth Mindset zu achten. Weil dann wird es um die Feedback-Kultur auch einfacher. Und das sieht man auch häufig in großen Corporates, dass Growth Mindset häufig nicht durch die Bank weggegeben ist, dass Leute sehr defensiv reagieren und das macht jede Art von Wandel und Anpassung auch immer schwierig. Das heißt, ich stelle die richtige Person an und dann muss von vornherein klar sein, und das sagen wir auch, wir sind eine High-Performance-Culture. Und High-Performance-Culture heißt, dass man immer wieder und konstant Feedback gibt, im Kleinen. Eben nicht wartet 3 Monate, bis es dann mal ein Review gibt oder so, sondern jedes Mal sagt, im positiven wie auch im konstruktiven Feedback, hey, das war richtig gut und besonders mochte ich, dass du das so gemacht hast oder das erste Mal, dass du das so gemacht hast. Oder eben auch sagt, guck mal, ne, das weißt du eigentlich schon, das kannst du besser, das weiß ich auch und das weißt du auch selbst. Und dann muss man natürlich auch nicht nur Leute erwischen, wenn sie was falsch machen, sondern vor allem erwischen, wenn sie was richtig machen. Ne? Wir kennen vielleicht diese Shit-Sandwich-Feedback-Regel. Würde ich absolut von abraten, die funktioniert überhaupt nicht. Aus 2 Gründen. Das eine ist, jeder kennt sie, das heißt, jeder weiß, oh, jetzt kommt das Negative so. Ne? Und das andere, positiv zu negativ. Man kennt das aus persönlichen Beziehungen. Ich muss eigentlich 5-mal positiv kommunizieren, bevor ich einmal negativ kommunizieren darf. Das heißt, man muss einfach viel mehr im Leadership über positive Kommunikation nachdenken, damit das Konstruktive dann auch aufgenommen wird und eben nicht als, ach, ich werde immer nur kritisiert hier, das schockt mich.
Also, wenn ich das richtig verstehe, so ein bisschen scheint so der Konsens zu sein, dass ja auch die interne Kommunikation beim CEO und beim Gründerteam beginnt, dass sie vorleben müssen und auch alles entsprechend positiv kommunizieren müssen.
Der CEO, der immer das Unternehmen leitet, ist der Chief Communicator. Ne? Da geht alles aus. Aber es ist ein Dreiklang. Es ist nicht nur interne Kommunikation, es ist Kultur, es ist interne Kommunikation und es ist Employer Branding, damit ich überhaupt nach außen erstmal bekannt gebe, wen ich eigentlich suche. Ne? Und wenn diese 3 im Einklang zusammenspielen, dann werde ich eigentlich zum Arbeitgeber der Wahl. Habe eine magnetische Kultur, die die richtigen Leute anzieht und die falschen Leute eben auch dann abweichen lässt.
Da möchte ich nur mal ein bisschen kritisch nachfragen. Ich hoffe, das erlaubst du. Employer Branding ist natürlich so eine Sache. Gegen Apple, Mercedes und wie sie alle heißen, mit ihren großen Namen ist man natürlich als unter Umständen unbekanntes Startup natürlich im Hintertreffen. Wie baut man überhaupt als Startup ein Employer Branding auf? Ich meine, das stelle ich mir gar nicht so leicht vor.
Ja, nee, das ist auch nicht leicht. Also natürlich konkurriert man gerade mit Tech-Talenten um mit jedem großen Big-Tech-Unternehmen aus Silicon Valley. Und während Corona haben wir gesehen, okay, die könnten Menschen überall einstellen. Das war gar kein Problem. Das heißt, das ist real und das muss man real wahrnehmen. Ich glaube einerseits, dass die Menschen, die lieber bei 200.000 Mitarbeiter-Unternehmen arbeiten wollen und die Menschen, die bei einem 3-Personen-Startup in Berlin arbeiten wollen, nicht unbedingt dieselben sind. Das heißt, man spricht erstmal eine andere Zielgruppe an. Und das andere ist, dass man natürlich stärker auf den Purpose und die positiven Aspekte abzielen muss. Wenn ich zum Beispiel Ecosia bin in Berlin, ne, und die Suchmaschine baue, die Bäume pflanzt, da habe ich eine ganz andere Mission als Apple. Und im Prinzip würde ich dann eben versuchen, diese Mission so nach draußen zu bringen, dass die Leute, die auch an diese Mission glauben, das so wichtig erachten, sozusagen bei uns sich bewerben oder von uns hören. Das heißt, die Mission des Unternehmens wird sehr, sehr wichtig. Und dann natürlich ganz praktisch gedacht, wie dringt das nach außen? Im Prinzip muss ich so eine Candidate Journey mir denken. Wo erfahren Leute von uns? Vielleicht von den Menschen, die schon für uns arbeiten. Vielleicht auf Social Media. Und statt als Unternehmen auf dem Unternehmensaccount auf LinkedIn zu posten, vielleicht die Mitarbeitenden zu ermutigen, auf ihren Social Media Accounts zu posten. Denn die werden ja von Leuten wie Ihnen gesehen. Das heißt, die Mitarbeitenden Employee-Generated Content einzubinden und so im Prinzip das Word of Mouth zu generieren, dass wir ein guter Employer sind und wir haben eine Mission, mit der man sich identifizieren kann.
Ja, unser Ratschlag von für Gründer ist natürlich auch immer, an den Gründerwettbewerben teilzunehmen, soweit das für die Unternehmen relevant ist, weil man da natürlich auch eine mediale Aufmerksamkeit bekommt, kostenlos wohlgemerkt, die man so nicht alleine erreichen kann. Erstmal danke für diesen kurzen Rundgang. Ich habe natürlich noch so ein paar andere Fragen, die sicherlich schon angesprochen wurden, aber wo wir vielleicht nochmal hineingehen müssen.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Wie schaffe ich es, wenn ich jetzt ein Team schnell aufbaue, wenn ich plötzlich 10, 20 Leute eingestellt habe? Ich meine, die sind dann ja nun erstmal eingestellt, die sind ja noch nicht produktiv. Wie forme ich aus diesen 10, 20 Neuanstellungen ein produktives Team? Wie mache ich das?
Also am besten kommen die 10, 20 nicht alle gleichzeitig. Und natürlich dann dieses Up-to-Speed bekommen, wie es ja auch bei Startups heißt, ist eine schwierige Geschichte. Vor allem, wenn man selber als Gründer eigentlich gar keine Zeit mehr hat, dann sein Day-to-Day selber zu machen. Ich glaube, gerade deshalb ist es wichtig, was ich auch als Tipp gerne der Runde mitgeben möchte, ist, dass man sich, wenn möglich, Mitarbeiter, Mitarbeitende sucht, die man schon kennt, mit denen man schon mal zusammengearbeitet hat. Sei das von mir aus in der Schule, in der Uni, aber natürlich noch lieber bei einem vergangenen Job, wo man schon weiß, okay, wie ist die Work Ethic, wie verhalten die sich, was können die, was haben die drauf, was kann man denen jetzt schon geben, und man weiß, die können sich damit anfreunden, die kann man da reinschmeißen und die melden sich, wenn was schief läuft. Aber wenn man so den Luxus hat, wirklich in seinem eigenen Netzwerk zu rekrutieren oder bei den anderen Foundern, bei den ersten 2, 3 Mitarbeitern, dann ist das Gold wert. Und dann ist es auch deutlich leichter in dem Sinne aufzubauen, als wenn man jetzt wirklich aus der Kalten raus auf einmal am Montag Onboarding mit 10 neuen Leuten macht und versucht, das irgendwie zu strukturieren.
Kann ich nur unterzeichnen. Also absolut bin ich ganz deiner Meinung. Und ich finde auch ganz wichtig ist dabei nochmal, ich glaube, das hattest du auch gesagt, Jan, die ersten Leute sind im Prinzip eigentlich, das ist das Kernteam, auf das baut halt alles auf. Ne? Und du schaffst dir damit halt eben auch eine ganz, ganz hohe Vertrauensbasis. Du kannst dich auf diese Menschen einfach auch nochmal ganz anders verlassen. Und sie können sich auf dich verlassen. da auch immer so ein gegenseitiges Vertrauen. Und was ich definitiv auch mitnehme, um schnelles Wachstum sozusagen auch zu ermöglichen, Strukturen verändern sich extrem schnell und extrem stark in diesem Moment. Und man muss dafür auch offen sein und man muss Strukturen als ein fluides System sehen. Natürlich, du hast gewisse Grundpfeiler. Eines meiner Grundpfeiler ist zum Beispiel Dateienmanagement, weil wir arbeiten mit sehr, sehr vielen Dateien zusammen. Und eines der wichtigsten Faktoren war bei uns immer, es muss alles immer auffindbar sein. Wir müssen auch in vielen, vielen Jahren müssen wir immer noch irgendwo Dinge finden. Es darf kein Kuddelmuddel sein, weil wenn du damit erstmal wieder nachträglich zu tun hast, um das aufzuarbeiten, eine Struktur von welche Projektnummer wird wo in welchen Tools auch wiedergegeben, was ist miteinander vernetzt, welche Tools nutzen wir im Allgemeinen. Das sind so Dinge, das sind so Pillars, die sollten einfach feststehen. Aber ansonsten, neue Leute bringen neue Strukturen mit sich und auch neues Know-how. Und da sollte man offen für zu sein und man sollte die Menschen damit auch ermutigen, sich da daran zu beteiligen, Ideen mit einzubringen und zu sagen, das habe ich in meinem vorigen Job so und so gemacht und das könnte hier vielleicht auch was Cooles sein und dafür offen sein. Und wenn man dennoch noch mit Leuten vorher zusammengearbeitet hat, dann kann man sagen, so, ja, ich weiß, das kannst du viel besser als ich. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn du dir das auf die Fahne schreibst und das hier mit integrierst. Und weißt du noch, damals haben wir das doch so gemacht, das war doch eigentlich ganz gut. Vielleicht auch negativ. Ja, früher, das hat uns doch total genervt. Lass uns das hier einfach anders gemeinsam machen. Und das kann ich, sehe ich genauso wie Jan. Also Leute, die man kennt, die beste Basis bei der Gründung.
Absolut richtig. Und wenn ich da hinzufügen darf, ich glaube, ein Fehler, der häufig gemacht wird, habe ich auch gemacht, ist erstmal von der Führungsspitze und dann relativ juniorige Menschen einzustellen. Die brauchen natürlich sehr viel Betreuung, sehr viel Zeit und sind vielleicht gar nicht die richtigen für die nächsten Schritte. Das heißt, ich würde eher überlegen, meinetwegen Startup, wir müssen jetzt Kommunikation Marketing aufbauen. Ich brauche einen CMO oder einen Chief Communicator und die Person findet dann die Praktikantin oder den Praktikanten, der die Kanäle dann de facto jeden Tag aufbaut. Statt erst die Praktikantin und dann zu überlegen, wir brauchen ja auch noch einen CMO, weil jetzt kommt die Praktikantin jeden Tag zu mir und braucht Anweisungen. Deswegen, da würde ich überlegen, wirklich den Org-Chart zu überlegen und dann die Person wiederum das Hiring für diesen Bereich übernehmen zu lassen. So entlaste ich mich nämlich als an der Spitze. Und anderes Thema, das hatte Jan auch schon angesprochen, Onboarding ist super wichtig, wird fast überall unterschätzt und ich bin da auch schuldig. Wenn ich Leute onboarde, die Idee ist ja, man betreut die am ersten Tag und dann finden die sich irgendwie zurecht. Das ist natürlich Quatsch, weil keiner lernt seinen neuen Job in einem Tag oder einer Woche. Das braucht eine Betreuung, die über Monate geht. Das heißt, wenn ich über das Onboarding nachdenke, würde ich wirklich über die ersten 3 bis 6 Monate nachdenken. Und das kann man ja auch gut automatisieren oder standardisieren, zum Beispiel Video-Tutorials über ein Buddy-System. Gibt es ja viele Pfade, die gut beschritten sind, die wir alle kennen. Aber einfach das Onboarding nur in der ersten Woche zu denken und nur über, ich brauche eine E-Mail-Adresse und ich brauche Zugang zum System und so weiter, sondern vielmehr, was braucht diese Person, um erfolgreich zu sein in der Rolle? Weil den Aufwand, den ich dann einmal investieren muss ins Onboarding und das zu systematisieren, den bekomme ich ja x-mal wieder, weil jede neue Person davon profitiert und dann vielleicht auch Feedback gibt und das System immer weiter verbessert wird. Also da würde ich raten, da wirklich großes Augenmerk zu setzen, dass das Onboarding einfach ein super Prozess ist, der über einen langen Zeitraum geht.
Okay, viele Startups tendieren dazu, junge Leute einzustellen. Du hast ja gesagt, weil die halt günstiger sind, ist ein Grund. Ab wann sind denn die Leute zu alt für ein Startup?
Nie, da gibt's kein Alter. Das ist eher ein Mindset, ne? Das ist eher, also du kannst auch ehrlicherweise mit 25 kannst du alt sein, ne? Oder halt eben nicht startup-fähig, so sage ich es jetzt einfach mal, gar nicht auf ein Alter bezogen. Unser Durchschnitt hier würde ich jetzt mal schätzen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau, aber ich würde es mal so auf die Ende 20, eher so Anfang 30 jetzt so schätzen, da sind wir jetzt, aber man kann ganz klar sagen, dass wir auch schon Menschen hier im Vorstellungsgespräch hatten mit 25, 26, wo ich dachte, boah, es ist, du bist 10 Jahre älter gerade, ne? Und das ist auch völlig in Ordnung, ne, dass derjenige 10 Jahre älter wirkt. Aber ich habe hier auch teilweise Ende 30-Jährige, die haben ein jüngeres Mindset als ich, ne? Und ich finde, das ist sehr, sehr personen- und charakterbezogen. Entweder hast du auch Lust, diese Veränderungsprozesse und diese schnellen Veränderungsprozesse mitzuerleben und mitzugestalten. Und dann bist du in einem Startup einfach auch bestens aufgehoben, finde ich. Dinge auch einfach nochmal aus dem Boden zu stampfen, so von der Analogie her. Und wenn du halt eher dich in einem Konzern wiederfindest, wo du eher gesettete Ebenen hast und vielleicht auch vom Mindset vielleicht etwas älter bist, auch völlig in Ordnung. Ja? Aber als, ich würde es nicht an einem direkten Alter festmachen.
Wenn ich einmal den Einblick geben kann, das jüngste Team bei uns, gerade wirklich frisch von der Uni im Bachelor nebendran, glaube ich 18 und 19. Das älteste Team sind zwei Herren, die in Rente gegangen sind und es jetzt in den Fingern juckt. Und witzigerweise, es gibt auch ein, zwei Teams, die diese Alterskombination haben. Da haben wir einen Gründer in den Anfang 20ern und dann wirklich jemanden in den Anfang 60ern, die auch super miteinander harmonieren und, glaube ich, unschätzbare verschiedene Perspektiven einbringen können, die sowas auch nach vorne bringen. Also ich glaube auch, Startup und Gründung kennt kein Alter.
Ja, da wollte ich auch nochmal nachfragen. Wir hatten das schon mit einheitlichem Mindset angesprochen. Man kann das natürlich umgekehrt sehen und sagen, okay, wir brauchen ein bisschen Diversität. Wie wichtig ist dieses Thema? Ich meine, wir hatten jetzt schon das Thema Alter angesprochen, aber es gibt ja noch diverse unterschiedliche Formen von Diversität. Damit will ich jetzt nicht klassische Themen, sondern einfach auch unterschiedliche Leute, nicht wahr? Also ich stelle häufig fest, dass Leute mit einem technischen, naturwissenschaftlich-technischen Hintergrund, Entwickler und Leute, die jetzt eher so aus dem Bereich Marketing zum Beispiel kommen oder Vertrieb, alles sehr unterschiedliche Persönlichkeiten mitbringen und auch Kompetenzen mitbringen. Wie kriegt man sowas auf eine Spur?
Ja, also was du ansprichst, ist extrem wichtig. Also aus meiner Sicht die Neurodiversität. Und die Neurodiversität ist extrem wichtig im Unternehmen, weil wenn alle gleich denken, wie Jan schon gesagt hat, ist man natürlich ein bisschen blind und in der Einbahnstraße und hat diesen Tunnelblick. Das heißt, Neurodiversität fängt damit an, dass man zu wissen, was es ist und was es bedeutet und dann auch gewisse Eigenkenntnis zu haben, die mir erlaubt, mich selbst einzuschätzen. Und ich bin also eher dopamingetrieben, das heißt, ne, höher, schneller, weiter. Und da brauche ich halt einen Counterpart, der muss sagen, Moment mal, ne, also erstmal auf Pause drücken und erstmal nachdenken. Und das habe ich mit meinem Managing Director gefunden und da habe ich halt sehr darauf geachtet, dass er neurodivers zu mir ist, eine andere Neurosignatur hat. Und wie gesagt, gibt's ein cooles Buch zu. Friederike Fabricius hat es geschrieben, ist eine deutsche Neurowissenschaftlerin. Das heißt The Brain-Friendly Workplace. Kann ich nur empfehlen. Da sind diese Neurosignaturen beschrieben und da erkennt man eben auch ganz klar die verschiedenen Typen, die es so gibt. Halte ich für sinnvoller als immer diese üblichen Personality-Tests, von denen es viele gibt, die aber, glaube ich, wissenschaftlich nicht sehr tief gehen, aber gutes Business sind. Also diese Neurodiversität würde ich mir mal angucken, weil wir einfach heute sehr viel mehr wissen über das Gehirn, über Neurologie und in den letzten Jahren einfach unglaublich viel passiert ist.
Ja, ich denke, man muss vor allen Dingen auch darauf achten, dass die Leute so spezialisiert in ihren Bereichen sind, auch offen sind für andere Themen. Ich meine, das ist doch ein wichtiger. Also, dass ich, wenn ich jetzt keine Ahnung von IT und Entwicklung habe, weil ich Marketing-Experte bin, durchaus offen bin, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten und für deren Probleme, ne? Also ich habe es schon auch selbst erlebt in Unternehmen, dass da häufig ziemliches Schweigen herrschte zwischen der IT-Abteilung und dem Marketing oder Redaktion oder was es auch immer war.
Ja, weil die andere, manchmal denkt die andere Seite, die denken falsch. Ne? Und ja. Das ist halt, die denken für sich richtig und wahrscheinlich für ihren Bereich richtig, weil wenn ich Pilot bin, brauche ich eine ganz andere Neurosignatur als jemand, der Extrembergsteiger, das ist ja klar. Und einfach da diese Toleranz, wie du sagst, zu haben und zuzuhören, das auch auszuhalten, dass Menschen anders denken, das ist wichtig, weil häufig entsteht da was viel Interessanteres und entsteht ja Kreativität, wenn nämlich andere Verbindungen entstehen, die es vorher nicht gab und was Neues daraus entsteht. Und das ist eigentlich was Schönes und Positives.
Ich habe noch ein anderes Thema, was mich noch interessieren würde. Also wie steuert man ein wachsendes Team? Ich meine jetzt vor allen Dingen, wenn man wirklich auf 20, 30 und da drüber kommt, wie macht man das? Sie haben schon gesagt, okay, hier der traditionelle hierarchische Ansatz, nicht wahr? Ich sage dem Zwischenmanager, er muss das herstellen und der Zwischenmanager sagt seinen Leuten, was da passieren soll. Wie macht man das anders? Welche Steuerungsinstrumente sind sinnvoll, um so ein wachsendes Team produktiv zu bekommen?
Kommunikation. Also Kommunikation ist wirklich das A und O. Du musst sehr, sehr gute Kommunikationsmittel haben. Du brauchst auch meines Erachtens klare Abfolgen. Also sobald irgendwelche Schematas erkennbar sind, ich will jetzt nicht anfangen, dass jedes Projekt wie ein Blueprint zu führen ist. Die Projekte bei uns jetzt zum Beispiel in der Werbebranche sind einfach grundsätzlich so unterschiedlich, so interdisziplinär, dass man schon fast gar nicht von nützlichen Erfahrungswerten spricht, sondern man muss sich immer wieder autodidaktisch neu in diese Prozesse reindenken. Aber die Kommunikation ist sehr, sehr wichtig, dass halt schnell erkennbar ist, wer hat in welcher Situation und in welcher Position etwas zu sagen. Ne? Und das hat nichts mit Hierarchie bei uns zu tun, sondern wer hat wirklich eine springende Idee, wer hat den besseren Drive zum Kunden, wer kann auch besser einschätzen, wer intern für dieses Projekt am ehesten geeignet ist. Man kann schon fast wieder in so ein Scrum-Verfahren halt mit adaptieren. Und dann ist es halt wichtig, dass man seiner Position in dem Fall treu bleibt, ne? Dass alle Leute wissen, okay, derjenige hat jetzt in dieser Situation das Sagen und kann mir auch meine Ansage erteilen, kann meine Aufgabe mir zuteilen sozusagen. Und dann muss man das auch mittragen. Und ich ehrlicherweise, ich bin zwar Geschäftsführer, aber wenn ich von meinem Projektmanagement-Team eine Aufgabe zugeteilt bekomme, dann muss ich dem auch Folge leisten. Also ich bin auch ein Teil dieses Zahnradsystems und auch ich muss mich dann dem einfach mal fügen.
Okay, ich möchte mal ganz konkret fragen, welche Tools verwendet ihr denn bei eurem Personalaufbau, Personalverwaltung und so weiter? Was ist da so zweckmäßig?
Also sage ich mal, Personal letztendlich halt ist Personio, also das ist für uns eigentlich das beste Tool, genau, weil es halt eben auch wir sind eine komplett digitale Agentur, was halt Buchhaltung etc. angeht, direkte Anbindung zu Dativ und zu Lodas, ideal, dann schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, weil es halt ideal auch eine Kombination zu Pleo zum Beispiel ist, mit dem wir auch zusammenarbeiten. Und dann bricht sich das halt eben auch runter auf die Projektmanagement-Ebene, ne? Mit Slack arbeiten wir, dann arbeiten wir mit Productive und so, und alles ist miteinander sehr, sehr gut.
Was macht ihr überhaupt mit Pleo und wie hilft euch das da genau?
Pleo ist wirklich, und das ist überhaupt gar nicht werblich hier gemeint, sondern das ist wirklich ideal, weil wir haben durch Pleo im Prinzip eine komplette Position in der Buchhaltung wegrationalisiert. Das bedeutet, jeder Mitarbeiter hat eine Pleo-Card, die ist auch limitfrei. Also man kann
also jetzt
auch
zur Information, das ist eine Kreditkarte, nicht wahr?
Genau.
Mit deren Ausgaben getätigt werden und die dann mehr oder weniger automatisch dann an die Buchhaltung und so weiter angebunden sind.
Vollkommen automatisch, ne? Also jeder Mitarbeiter ist dazu befähigt, sozusagen für sein Projekt die Dinge zu kaufen, die er kaufen muss, auch letztendlich seine Rechnungen damit zu überweisen, natürlich mit einem Vier-Augen-Prinzip. Und dadurch werden Belege automatisch kontiert, direkt auf die Projekte gelistet. Ich habe eine automatische Auswertung der Marge und alles läuft automatisch zur Steuerbüro. Ich habe keine eigene Buchhaltung. Mit 30 Leuten haben wir keine eigene Buchhaltung intern. Alles digitalisiert und automatisiert.
Jan, ich habe noch eine Frage. Da ihr ja als Accelerator da auch unterwegs seid, Teamaufbau kann man sich natürlich auch helfen lassen. Was kann denn ein Accelerator beim Teamaufbau bringen oder auch Business Angel zum Beispiel. Viele Startups haben ja sowas. Oder sogar VC-Investoren. Wie kann man sich als Startup beim Teamaufbau helfen lassen?
Ja, indem man sich Coaches und Mentoren sucht. Davon haben wir natürlich auch welche im Netzwerk. Es gibt ganze Agenturen, die sich mittlerweile mit Teamaufbau beschäftigen, wo es wirklich ellenlange Fragebögen gibt, wo geschaut wird, wer hat welche Kernkompetenzen, wer kann wie am besten zusammenarbeiten. Und natürlich das Erfolgsrezept oder ein mögliches Erfolgsrezept bei beispielsweise Business Angeln ist ja auch, ich suche mir jemanden, der ein erfolgreicher Gründer ist, der erfolgreich Teams aufgebaut hat, von dem man dann was lernen kann. Nicht nur die fachliche Expertise, dass wenn ich jetzt die neue HR-Software aufbaue, vielleicht mal bei den Gründern von Personio anklopfe, wenn wir jetzt dabei bleiben, sondern auch, dass ich Leute suche, die, wie gesagt, erfolgreich Teams aufgebaut haben, wo ich mir denke, okay, hey, das ist eine Firma, die hat echt eine geile Company-Culture, die hat einen geilen Fit nach außen, präsentiert sich gut, wie machen die das denn? Und da wirklich um Hilfe, um Support fragen, es ist mehr als ein Nein kann man sich nicht abholen, wenn man fragt, hey, wie habt ihr das denn gemacht? Das wirkt nach außen super gut. Das schmeichelt die Leute ja auch, wenn man so rangeht. Und klar, bei VCs, ich habe ja beim Hightech Gründerfonds gearbeitet mit einer der aktivsten deutschen Early-Stage-Investoren. Die achten natürlich gerade im Seed-Bereich auch so sehr aufs Teamgefüge. Natürlich muss die Idee irgendwie gut sein, muss ein MVP stehen, Product-Market-Fit sollte irgendwo gegeben sein, erste Kunden etc. Aber dieses Team, das auf mehrere Schultern verteilt ist, das gefragt wird, hey, was kann im Worst Case passieren? Wie können jetzt das Gründerteam darauf antworten? Ist einfach eine sehr, sehr elementare Frage. Und ich möchte einmal noch ganz kurz den Bogen zurückspannen zu der Frage vorher. die du warum gestellt hast, mit 30, 40 Leuten, die man dann da hat und wie man da eben da einspannt und wie das weitergeht. Ich bin auch komplett bei Varun, Kommunikation A und O. Und vor allem, es muss über die Ebenen hinausgehen. Jetzt habe ich ein Gründerteam, dann habe ich, sage ich mal, irgendwie einen Head of Sales eingestellt und darunter habe ich Sales Manager. Wenn jetzt der Head of Sales nur noch mit seinen Sales Managern spricht, die Sales Manager aber den Kontakt irgendwie zum Gründer verlieren, ist das wirklich ein elementarer Bock, also wirklich ein Fehler. In meiner Zeit bei Schoko haben wir es wirklich so gemacht, wir hatten ein All-Hands mit 300 Leuten jede Woche, wo wirklich das Gründerteam erzählt hat, was ist gerade los, wie geht's weiter, was ist die Strategie, sich kritischen Fragen gestellt hat und man somit immer diese Connection hatte, hey, man ist wirklich noch, also man ist Teil dieser Firma, man hat irgendwo eine kleine Entscheidungsgewalt auch mit dabei und man hat halt nicht den Kontakt verloren zum C-Level und ist nur noch mit seinem Line-Manager oder wem auch immer am Arbeiten, wo man dann wieder dabei ist, warum ist ein Startup vielleicht attraktiver als ein Apple oder ein Mercedes.
Ich glaube, ich ganz kurz, total richtig. Und wenn ich das strukturiert denke, wenn ich gerade in dieser Position bin, würde ich immer denken, Push-Pull-Exchange für mein internes Kommunikationssystem. Also Push ist meinetwegen das All-Hands-Meeting oder die Slack-Nachrichten, die rausgehen. Also hier ist die Information. Problem ist, dass es häufig in Unternehmen da stehen bleibt, dass es eben nur rausgeht, aber nichts reinkommt. Das heißt, ich brauche auch Pull. Ich muss also rausfinden, was die Menschen eigentlich denken im Unternehmen, die Teammitglieder. Dafür gibt es Surveys, so Focus Groups, einfach fragen. Und, also ganz, ganz wichtig, dass der Pull-Faktor auch da ist. Und dann brauche ich Exchange. Exchange heißt, ich setze mich wirklich als Gründer hin, zum Beispiel mit Praktikanten und spreche mal über einen Kaffee oder Mittagessen, was eigentlich so los ist. Und Brian Chesky und viele andere in Silicon Valley, einer der Gründer von Airbnb, ist sehr bekannt, dass er das gemacht hat, hat sich mehrmals in der Woche zum Abendessen mit Teammitgliedern getroffen, die sich nicht direkt an ihn berichten. Um einfach so das Ohr am Boden zu halten und zu sehen, was eigentlich los ist. Also Push, Pull, Exchange of Information. So würde ich immer ein internes Kommunikationssystem denken.
Danke erstmal. Mit Blick auf die Uhr wollen wir zu unserer Fragerunde kommen. Die erste Frage springt eigentlich gleich auf den Anfang zurück. Varun hat gesagt, dass es hin und wieder gut gewesen wäre, auf die Bremse zu treten. Wie meinst du das genau?
Ja, das ist definitiv darauf bezogen, dass häufig immer dieser Aspekt, wenn man wächst, dann Business ist reingekommen und dann stehst du genau an diesem Punkt, brauchen wir jetzt noch weitere helfende Hände oder kriege ich das mit meinem bisherigen Team sozusagen hin? Und wir sind immer schnell an den Punkt gekommen, ja, denn das ist halt ein Anlass zu wachsen. Ich glaube, retrospektiv betrachtet hätten wir vielleicht den einen oder anderen Auftrag vielleicht auch eher mal abgelehnt und wären denn nicht in diesen, ja, ich sag mal, in dieses Hamsterrad gekommen, denn zu sagen, okay, neues Business bedeutet auch neue Leute einstellen, dann hätte man das versucht, ein bisschen zu ziehen. Ich finde alles gut, wie es ist, aber es wäre auch in Ordnung gewesen, hätten wir vielleicht 4, 5 Einstellungen einfach etwas länger gezogen und wären jetzt vielleicht eher so bei 20 als statt jetzt 30, wäre auch in Ordnung gewesen. Und bei einer neuen Gründung würde ich womöglich eher das nochmal als im Hinterkopf, was man im Hinterstübchen hat, hätte ich das abgespeichert, ja.
Ja, das ist natürlich ein schwerer Balanceakt, nicht wahr? Auf einer Seite möchte man schnell wachsen. Auf der anderen Seite will man natürlich auch nachhaltig wachsen. Ich meine, die Masse der Mitarbeiter ist ja noch längst nicht, heißt ja noch längst nicht, dass alle davon produktiv sind. Das ist natürlich gar nicht so leicht. Wir haben noch eine zweite Frage, eine etwas kritische Frage. Es geht im Berufsleben, egal ob Startup oder etabliert, um die Verzahnung von Ressourcen im Dienste eines gemeinsamen Ziels. Wenn alle gleich ticken, macht das Führung leichter. Aber die Betriebsblindheit steigt. Wenn Leute unterschiedlich ticken, wird das Unternehmen klüger, aber die Führungsanforderungen steigen. Mein Punkt, ein übersteigertes Wir sind alle eine Happy Big Family ist ein Stück weit, mit Verlaub, eine Infantilisierung. Wie steht ihr dazu? Ist die Kritik berechtigt?
Also ich würde ein Unternehmen nicht als Familie bezeichnen. Ich habe es getan in der Vergangenheit, aber mache es nicht, weil ich nicht glaube, dass es stimmt. Und ich spreche nur aus meiner Perspektive. Ich sehe es als Tribe. Und Tribe ist hat eine klare Ausrichtung, hat klare Werte. Das heißt, wenn jemand zustimmt, diesem Tribe beizustehen, dann ist man Teil dieses Tribes. Da gibt es ja gewisse Spielregeln, so wie es halt im Tribe so ist. Es ist dann auch in der Tat so, dass wenn Menschen ausscheiden, diesen Tribe verlassen und dann in einem neuen Tribe sind, einem anderen Unternehmen, und das ist völlig okay. Und meistens bricht der Kontakt dann komischerweise auch relativ schnell ab. Weil ich glaube, das Mindset ist, jetzt bin ich halt im anderen Tribe und nicht mehr in diesem Tribe. Ich glaube, es ist ein feiner Unterschied, aber Familie, in der Familie ist man ja immer, ob man es will oder nicht, man versteht sich mal auch nicht so gut, aber man ist immer Teil dieser Familie. Deswegen glaube ich, für mich ist dieses Bild des Stammes eigentlich etwas passender. Und um die Frage nochmal konkret zu beantworten, ich glaube, dass die Neurodiversität und die Kultur, ich glaube, das sind zwei verschiedene Komponenten. Die Kultur ist das, was uns eint, aber Neurodiversität brauche ich trotzdem. Das heißt, wir denken anders, haben aber gemeinsame Ziele. Bedeutet natürlich für mich in der Tat als Führungsperson, ich muss die Menschen als Individuum sehen, zuhören und dann auch als Individuum führen und coachen. Und das ist auch ein starker Lernprozess. Es ist einfach, dass bei der einen Person funktioniert, bei der anderen überhaupt nicht funktioniert, nach hinten losgeht. Und einfach diese feinen Antennen zu entwickeln, wie führe ich diese Person als Individuum, braucht eine gewisse Erfahrung, aber es ist es wert, weil man einfach mehr zuhört und mehr achtet, was die andere Person signalisiert, dann funktioniert es in der Regel auch besser. Also, aber der Kommentar ist total berechtigt, weil es ist nie einfach. Ne? Also es ist nie einfach. Manchmal habe ich zu viel Diversität, Neurodiversität, manchmal habe ich zu wenig. Also es ist immer diesen Sweet Spot. Das heißt, das Aufbauen geht ja letztlich in Schlangenlinien und nie in der geraden Linie.
Ja, wir haben ja noch eine Frage, die etwas konkreter ist. Wo finde ich die richtigen Mitarbeiter im Sales, im ländlichen Bereich? Das ist eine sehr konkrete Frage. Ich meine, sollen wir die an Stepstone weiterreichen? aber okay, vielleicht habt ihr da auch einen guten Tipp.
Im ländlichen Bereich?
Ja. Remote? Das ist zum Beispiel ein Tipp, den man gebrauchen kann, sicherlich, aber vielleicht Sales. Na okay, ich weiß natürlich nicht genau, was das der Hintergrund ist.
Ich glaube, was immer gut funktionieren kann, ist, sich Leute aus der Industrie, aus der Branche zu holen, die vielleicht die Berührungspunkte mit Sales da aber noch nicht haben. Aber für die es auch etwas sein kann, dass, ich sage jetzt mal, ich nehme mal das Beispiel von Schoko. Wir haben viel mit der Gastronomie gearbeitet, eine Messenger-App, die Gastronomen und Lieferanten die Kommunikation erleichtert. Jetzt haben wir uns auch überlegt, okay, wen holen wir uns da im Sales rein? Und dann kam die Idee, was ist denn, wenn wir wirklich bei den Gastronomen mal fragen? Und dann haben wir wirklich vom Koch über Kellner, Kellnerin, Hotellerie da mal angefragt und gesagt, hey Leute, wie wär's? Ihr wechselt quasi die Seiten und helft jetzt anderen Gastronomen und habt hier irgendwie eine Softwarelösung, die ihr an euresgleichen sozusagen weitergeben könnt. Und das hat sich als gut herausgestellt, das hat funktioniert. Nicht immer, aber hat eine Erfolgswahrscheinlichkeit, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite, ja, man muss, glaube ich, Sales ist nicht so sexy in Deutschland, obwohl es eigentlich ein ganz geiler Job ist. Also es ist so dieses Himmel hochjauchzen, zu Tode betrübt. Also es kann sehr schwer sein, das ist eine harte Schule, aber ich mache immer gerne Werbung für Sales, weil es ist auch wirklich sehr, sehr rewarding. Man lernt super viel über das Produkt an erster Hand, man ist nah am Kunden dran, man erfährt genau das, was man eigentlich braucht zum Wachsen. Und wenn man Sales schmackhaft macht in der Firma, dann findet man, glaube ich, auch die richtigen Leute dafür.
Ja, danke. Das Sourcing wäre vielleicht auch noch eine Alternative, ne, zu sagen, wenn es jetzt schon sehr spezifisch ist, irgendwie Sales und im Umland etc., dann wäre Active Sourcing mit geospezifischen Daten, dann wäre halt auch noch eine Option. Also würde ich womöglich so rangehen.
Wir haben hier auch noch eine Frage, eine etwas persönliche Frage, wie ich sehe. Warum denkt ihr, seid ihr gute Führungskräfte? Könnt ihr uns das verraten? Warum du lachst, dann hast du sicherlich eine Antwort.
Ja, weil ich das zum Beispiel von mir aus vielleicht gar nicht so behaupten würde. Ich bin auch einfach in diese Position ein bisschen reingewachsen und bin da so gelandet, nie weil ich das so jetzt ambitioniert vorhatte. Ich würde es aber sagen, ich komme aus dem Sport und ich komme aus dem Mannschaftssport. Ich habe viele Jahre Fußball gespielt. Und ich kenne sowohl die Rolle als Spieler als auch als Trainer und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Hilfe gewesen, immer ein Team zu führen sozusagen und gemeinschaftliche Ziele zu definieren und Rollen da drin zu erkennen und Menschen zu bestärken. Und genau, das würde ich sagen, war immer eine Hilfe dabei.
Vielen Dank für das interessante Gespräch. Wir kommen so langsam zum Schluss. Als versprochenes Goodie haben wir 5 Exemplare von Oliver Austs Buch ausgewählt. Message Machine, How Communications Will Make You an Unstoppable Founder, das wir unter allen Teilnehmern verlosen. Für Anfang Juni planen wir unser nächstes Webinar. Ich hoffe, dass wir Sie auch dann wieder begrüßen können. Dann wird es um das Thema gehen, wie man überzeugende Businesspläne erstellt. Wir werden Sie rechtzeitig einladen, die Teilnehmer hier mit per E-Mail, aber wir werden das auch auf unserer Website von Für Gründer bekannt geben. Falls Sie noch Fragen haben oder Verbesserungsvorschläge zu unseren Webinaren, dann können Sie die gerne direkt an mich schicken. Und zwar unter der E-Mail-Adresse florian@passionforbusiness.de. Sie müssen sich die E-Mail-Adresse nicht unbedingt merken. Wir werden in einer Nachfass-E-Mail in 1-2 Stunden Ihnen noch diese Sachen mitteilen. Statt eines Schlusswortes würde ich gerne nochmal von uns eine Frage an unsere Experten richten. Könnt ihr vielleicht nochmal in einem einzigen Satz zusammenfassen, ganz pointiert, was wirklich euer bester Tipp für den erfolgreichen Teamaufbau ist? Wer möchte den Anfang machen?
Sucht in eurem eigenen Netzwerk und im Netzwerk eurer Co-Founder. Arbeitet mit Menschen, die ihr kennt und schon gute Erfahrungen gemacht habt. Die ersten 10 sind die wichtigsten und sollten als Multiplikator dienen. Das waren 2,5 Sätze, sorry.
Kann ich auf jeden Fall nur unterzeichnen und ich würde dazu ergänzen, vergebt mehr Rollen, bindet diese ersten 10 ehrlicherweise auch sehr, sehr stark mit ein. Und gebt Acht darauf, dass ihr nicht allzu sehr auf Positionen setzt, sondern eher darauf, den Menschen eine Rolle zu geben und viel Selbstentfaltungsmöglichkeiten da dran zu bieten, genau.
Seid Coach, nicht Chef.
Gut. Seid Coach, nicht Chef. Ah, okay. Danke. Das soll das Schlusswort für heute sein. Viel Erfolg bei Ihrer Gründung. Bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.